Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Da sind wir wieder.
Hier ist die gemütliche Runde zu dritt.
Ja, genau.
Und diesmal frieren wir auch nicht alle oder sind andersweitig extrem genervt von irgendwas.
Naja, ich wohne immer noch in Köln.
Naja gut.
Ich glaube, irgendwann werde ich hier von einem Kölner mal erschlagen. Ach ja. Naja. Nö, aber ich meine, es ist warm draußen. Wir haben 12 Grad. Das ist übrigens auch mal wieder so. Hatten wir nicht noch Winter letzte Woche? Oder irre ich mich da gerade?
Ja,
sag's nicht so laut. Es geht nächste Woche wohl wieder los. Also nächste Woche wird es wieder auf frostig, kühl.
Da freut es sich. Ich habe keinen Bock auf Schneeschippen. Geh weg.
Ja, ich muss ja keinen Schnee schippen. Ich mag's einfach, nur wenn es ein bisschen kühler ist. Außerdem reduziert das den Anteil der Spinnen bei mir im Sommer. Und da bin ich ehrlich, darüber bin ich sehr froh, weil ich eine ausgewachsene Spinnenphobie habe.
Jetzt ist er wieder sehr froh, in der Stadt zu wohnen, ne? Ja.
Wieso?
Ja, wenn du bei Gaschen wohnen würdest, musst du schippen.
Ach, pff. Übrigens sind wir hier eigentlich auch verpflichtet, die Gehwege freizuhalten. Denk dran, ne?
Nur ich hab den Stress nicht. Ich muss so oder so schippen, also.
Na gut.
Aber es macht ja bei euch wahrscheinlich eher die Hausverwaltung, ne?
Die was?
Ja.
Was ist das?
Ja.
Nein, haben wir Gott sei Dank nicht. Bin ja ganz froh drüber. Ich habe einen ziemlich coolen Vermieter, muss ich zugeben. Da habe ich hier richtig schön Glück gehabt. So, wollen wir doch mal loslegen, denn wir haben einige Themen auf dem Zettel, sehe ich gerade.
Oh ja, eine Menge. Alles Leben. Mögliche. Auch Leben, Wohnen und etc.
Yay. Gut, dann machen wir vorab noch ganz kurz Werbung, denn diese Folge wird mal wieder gesponsert von Japanische Lebensart, unser Japan oder mein Japan-Online-Shop meines Vertrauens oder irgendwie so in dem Dreh. Wenn ihr original japanische Produkte für die Küche oder als Deko oder was auch immer haben wollt, dann kann ich euch den Shop sehr empfehlen. Mittlerweile unter neuem Management, das heißt also, viele neue Produkte sind gerade unterwegs. Lohnt sich wirklich reinzugucken. So, legen wir los. Wir kommen zur Politik. Wuhu, denn da ist diese Woche einiges passiert. Wir haben ja schon gesagt letzte Woche, dass die gute Premierministerin darüber nachdenkt, Neuwahlen anzusetzen. Mittlerweile ist das Ganze ganz schön konkret. Das Unterhaus wird wohl am 23. Januar wahrscheinlich aufgelöst werden. Also mit Beginn der regulären Sitzung. Und das bedeutet Neuwahlen. Das kommt übrigens nicht ganz so gut bei den Präfekturen an, weil die sagen halt, Leute, danke für den Verwaltungsaufwand, sehr freundlich von euch. Und dazu kommt, Wahlen mitten im Winter in Japan sind sehr selten, sehr, 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 sehr selten, weil es gibt einige Regionen, da kann man dann nicht zur Wahlurne gehen, da friert man eher fest, wenn man unterwegs ist. Und dazu kommt, dass die letzten Wahlen noch gar nicht so lange her sind und jetzt kommt das Ganze wieder geht von vorne los. Die Premierministerin erhofft sich natürlich, ihr Stimmungshoch nutzen zu können, denn sie ist ja weiterhin sehr beliebt. Aber damit hat sie, glaube ich, nicht gerechnet, denn die konstituelle Demokratische Partei und die Komaito haben diese Woche, oder letzte Woche, also diese Woche, wo wir den Podcast aufnehmen, mal eben eine neue Partei gegründet.
Ja, das kam sehr überraschend. Ich habe viel japanisches Feedback gesehen, wo man gesagt hat, man wusste zwar, dass man da gerne irgendwie zusammenarbeiten will, aber damit hat man nun wirklich gar nicht gerechnet.
Nee, eigentlich ist das sogar noch überraschender, denn beiden Parteien sind sich eine Spinnefeind. Die verfolgen zwar ungefähr denselben Kurs, aber das ist halt so eine Sache, wo man wirklich sagt, wow. Und der Partei geht es halt darum, dass sie den rechtsgerichteten Kurs der Regierung ausgleichen möchte und sich, mehr sozial positionieren möchte.
Das sind doch eigentlich gute Nachrichten, oder?
Ja, es ist unglaublich, weil als Reaktion in einem modernen Industrieland ist das eher selten. Ich meine, wir haben über die letzten 10 Jahre eine Menge Rechtsruck gesehen. Überall. Auch in einigen Ländern von Europa, ne? Aber dass sich dann irgendwie eine neue Opposition dagegen bildet, ist eher was Neues.
Ja, eigentlich eher das Gegenteil, dass man sagt, die sind uns nicht rechts genug, wir werden noch radikaler. Also, wie gesagt, deswegen, die Entwicklung kommt sehr überraschend, aber man ist ziemlich gespannt und bisher hat man recht viel positiv lesen können zu der Entscheidung.
Ja, tatsächlich. Also es gibt einzelne Kritiker auch auf X, die dann, das macht man ja nur, weil die beiden Parteien, denen geht es nicht so gut und so weiter und so fort.
Naja, und selbst wenn schon.
Ja, ganz genau. Und ist halt, ja, es ist interessant. Also ich bin wirklich gespannt in dem Fall, wie die Wahlen ausgehen, denn jetzt ist das Risiko für die LDP wieder groß, muss man sagen, denn immerhin ist es einmal die größte Oppositionspartei und die Kumaito ist ja nur auch kein Kleingewicht in der japanischen Politik, war ja auch jahrelang der Koalitionspartner der LDP und man muss mal ehrlich sein, zwar hat sie im Prinzip sehr stark das abbekommen, was man eigentlich der LDP immer angekreidet hat, aber dass sie sich getrennt haben oder gesagt hat, nö, wir gehen jetzt aus der Koalition, eben auch wegen des Spendengeldskandals, das war schon eine Hausnummer, das ist auch bei den Menschen angekommen und das könnte tatsächlich für die LDP nicht so gut enden. Zwar ist ja die Premierministerin beliebt, aber die Partei noch lange nicht.
Nee. Das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt.
Auch
weil
ihre
das bringt auf jeden Fall schon mal frischen Wind in die aktuelle politische Welt.
Definitiv.
Ja. Passt auch irgendwie mit ihren Hauptthemen, ne? Weil neben der Wirtschaft, neben den hohen Kosten fürs Essen und fürs Wohnen, ist die Sozialsache das nächste große Auweia in Japan, ne?
Ja.
Kosten für Krankenhäuser, für Rente, für Unterbringung etc. Ne?
Also man kann eigentlich sagen, egal wo man hinschaut, in Japan wird gerade alles teurer. Ja. Die Inflation, die wütet da ja immer noch. Dann gibt es immer mehr andere Kosten, zum Beispiel mehr Zuzahlung für die Krankenkasse und so weiter und so fort, gerade auch für ältere Menschen. Und damit vergrätzt sich die LDP auch ihre Wählerbasis, weil die LDP ist da nicht anders als unsere Lieblingspartei, die gerade an der Macht ist. Da gehören nun mal die Rentner eher zu den Hauptwählern. Und da hat man jetzt auch schon einiges drauf gehauen. Hinzu kommt, dass die Altersarmut immer schlimmer wird in Japan. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich würde sagen, in der LDP-Parteizentrale kotzt man gerade um die Wette.
Es ist irgendwie komisch, ne? Auf einmal ist die japanische Politik voll der Krimi, ne? Voll spannend. Davor war es eigentlich klar, ja, es ändert sich nicht allzu viel, ne?
Jo, eben. Aber das ist tatsächlich mal was Neues. Man muss aber dazu sagen, dass gerade bei Jüngeren ist ja die Premierministerin beliebt, bei Älteren gar nicht mal so sehr, vor allem weil auch immer mehr ihr den Fauxpas mit China ziemlich übel nehmen. Denn das hat mittlerweile Auswirkungen, die gar nicht so toll sind. Also zum Beispiel hat man jetzt eine Exportbeschränkung für Dual-News-Produkte etabliert, also sprich Produkte, die man sowohl ziviltechnisch als eben auch militärisch nutzen kann. Da hat China gesagt, nö, das machen wir nicht mehr. Und tatsächlich werden neue Lieferverträge für seltene Erden von japanischen Unternehmen mittlerweile in China abgelehnt. Das ist gar nicht so gut. Dementsprechend ist Japan jetzt auch losgeschippert und versucht jetzt mal vor seinen Gewässern seltene Erde zu fördern. Da ist jetzt ein Testbetrieb gestartet.
Ja, meine Güte, das ist so ein Hauptthema für die ganze Welt. Alle wollen unabhängiger werden von den alten Quellen, ne? Auch Europa und so wie Italien zum Beispiel, ne? Und natürlich auch Deutschland, ne?
Naja, ist ja auch gar kein Wunder. Ich meine, China ist kein, ich würde jetzt mal sagen, Partner, mit dem man so gerne zu tun hat, weil die doch sehr launisch sind. Und China ist ja nun mal der größte Produzent von seltenen Erden.
Ja.
Und die brauchen wir ja nun mal in unserer High-Computer-Welt, Anführungsstrichen. Von daher wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was allerdings dieses Exportverbot auch noch bewirkt, oder beziehungsweise diese Ablehnung von neuen Lieferverträgen, das macht sich ganz, ganz gewaltig in der IT-Branche bemerkbar. Wir haben ja jetzt momentan schon so ein klitzekleines Problem mit DDR5-RAM-Riegeln, glaube ich, oder Speichern.
Ja.
Dank KI. Und naja, Japan ist Hauptproduzent einer Chemikalie, die man für die Produktion braucht. Und dafür braucht man seltene Erden. Tada!
Ja, meine Güte. Das ist jetzt wirklich problematisch, weil solche Sachen brauchen wirklich Zeit. Auch dieses Tiefseeprojekt, wo jetzt das neue Forschungsschiff losfährt, das hat viele Jahre Planung gebraucht. Ne? So 6, 7 Jahre haben sie das irgendwie vorgehabt, bevor das jetzt in Bewegung geht. Und es hat ja auch noch andere Nachgründe, und zwar Nachteile, für die Umwelt zum Beispiel. Bei uns in Deutschland zum Beispiel gibt es Lithiumvorkommen. Die sind im Boden als Salze in der Brühe da unten drin gelöst. Das ist für die Umwelt zu fördern gar nicht so problematisch, weil du kannst so eine Fabrik bauen, die gleichzeitig auch so ein geothermisches Kraftwerk ist. Ne? Die warme Brühe von da unten wird hochgezogen, die Wärme und das Salz kann man da rausholen und dann kann man es wieder runterpumpen. Da passiert so gut wie gar nichts. Aber wenn du auf dem Meeresboden was förderst, Das ist immer eine Menge Verschmutzung.
Ja.
Ja, vor allem ein kleiner Fehler und du löst im Prinzip eine Katastrophe aus, ne?
Ja, das könnte passieren.
Ja, blöd. Aber nee, sie haben keine andere Wahl. Es ist nicht so, dass ob hier massenweise Inseln oder Rohstoffe auf Land verfügbar wären. Das ist ja das Problem von Japan. Es ist ein rohstoffarmes Land, ne?
Richtig. Aber gut, man will halt unabhängiger von China allgemein werden. Das kann ich auch nachvollziehen. Wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema.
Ich muss aber dazu sagen, dass diese Prämisse, man will unabhängiger von China werden, eigentlich schon seit Corona ist. Also das ist jetzt nicht ganz nur auf diese Streitigkeiten zurückzuführen. Man hat halt gemerkt zu Corona-Zeiten, ja na gut, wenn sich so ein Land abschottet, dann wird es halt ein bisschen schwierig mit den Lieferungen.
Nee. Das geht noch länger tatsächlich. Also China hatte schon mal den Export runtergefahren Richtung Japan und Japan hat seitdem versucht, sich davon zu lösen. Da kam man übrigens dann auf die Idee, oh warte mal, wir können ja alte Sachen recyceln. Nein, sowas. Ist aber immer noch zu 60% von China abhängig und das möchte man halt weiter reduzieren. Aber auf null wird man auf gar keinen Fall kommen. Das schafft man auch mit solchen Tiefseesachen nicht. Von daher... schwierige Situation, muss man leider ganz ehrlich sagen. Und China nutzt natürlich das komplett aus. Sie haben da halt eben nur mal die vorherrschende Position am Markt und können da ganz schön Druck ausüben. Und zwar Druck, der uns auch hier in Deutschland ordentlich wehtun wird.
Meine Güte, ist sowieso alles in der Krise. Es ist die zweite Krise in wenigen Jahren. Ne? Am Anfang der Corona-Pandemie haben wir die ganze Chip-Ressourcenknappheit gehabt. Und jetzt haben wir die KI-Unsinn.
Ja, das wird nicht besser. Wie sagte doch der Jeff Bezos vorgestern in einem Interview, ach, bald gibt es sowieso keine Computer mehr, weil die Haushalte können sich die nicht leisten, dann läuft alles in der Cloud. Ja,
natürlich. Ja, das ist das Wunschdenken von diesen Leuten. Die würden dann Rechenleistung vermieten. Ne? Ja. Und dann würde sich das natürlich lohnen, dass sie die ganzen Rechendinger gebaut haben. Aber nee. Also da sollten sich alle Regierungen der Welt dagegen sträuben. Das wird nämlich nur Abhängigkeit von großen Firmen bringen. Das wollen
ja, vor allem möchte ich meine Daten nicht unbedingt in der Cloud lagern. Also nicht, zumindest die privaten nicht. Ich meine, Geschäftsdaten eigentlich auch nicht. Ich fand das jetzt schon ziemlich hart, was Google jetzt angekündigt hat mit ihren, ja, gebt doch eure privaten Daten frei und dann habt ihr eine persönliche KI. Ja, genau, klar, natürlich.
Ich finde es eigentlich viel lustiger, dass so Computerentwicklung im Prinzip jetzt zum Kreis verläuft. Ne? Zu Anfang, da konnte sich kaum jemand einen Computer leisten. Das Ding war halt arschteuer und nur wer wirklich Kohle hatte, konnte sich so ein Ding holen. Gott. Und dann war das auch so das Minimum, weil die Dinger halt scheiße teuer sind. Und jetzt kommen wir wieder an der Stelle an, so ja, so in ein, zwei Jahren können wir uns vielleicht auch alle keinen richtigen Computer mehr leisten, weil die Dinger halt scheiße teuer geworden sind und man an was anderes nicht mehr rankommt.
Ja, erstmal abwarten. Also immer mehr auch wirklich sehr einflussreiche Menschen, auch gerade in den USA. Die haben jetzt mal den ganzen KI-Blödsinn durchgerechnet und kommen alle eigentlich zum gleichen Entschlussergebnis, also sprich noch schlimmer eigentlich als ursprünglich gesagt. Das sieht immer noch nicht so gut aus. Also wirklich Gewinn bringt ist ja gar kein KI-Unternehmen und die sorgen ja momentan für die teuren Preise. Und das stößt auch immer mehr auf Ablehnung. Also ich weiß nicht. Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern.
Ja, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, aktuell sind, also wenn sich das so weiterentwickelt, wie es bisher läuft, sieht es recht finster für die Zukunft aus. Nachdem, wie gesagt, Grafikkarten dran waren, jetzt sind die RAM-Riegel und als nächstes hat man schon gewarnt, wird hier Netzteile und Lüfter werden teurer, weil, naja, irgendwie musst du den Scheiß ja auch kühlen und unter Strom stellen. Ne?
Gott sei Dank habe ich erst im November einen neuen Rechner gekauft. Der hält erst ein paar Jahre.
Ja.
Aber wenn ich jetzt, also ich habe auch Spaß geguckt, was da jetzt kosten würde, holla, das ist schon einiges mehr.
Ja, die sind gigantisch schnell gestiegen, die Preise. Ja. Also an unsere Hörer, falls ihr vorhabt, euch den nächsten neuen Computer anzuschaffen, ihr solltet euch vielleicht beeilen, wenn es dringend ist.
Übrigens, auch Smartphones.
Ja, alles, was mit Chips und Technik ist, ne?
Richtig. Also, ist eine Sache. Übrigens, wenn wir gerade bei Google waren. Google hat mal in Japan mal wieder eins auf den Deckel bekommen. Denn die Arbeitsrechtskommission in Tokio hat mal so festgestellt, Leute, ihr habt dagegen das Arbeitsrecht verstoßen. Grund dafür ist, dass sich das Unternehmen damals 2023, da gab es so eine Kündigungswelle bei Google, sich in Japan dagegen gesträubt hat mit der mit der Gewerkschaft zu reden. Und das ist in Japan so nicht erlaubt.
Ja, es war richtig offensichtlich. Die haben nicht nur sich geweigert, sie haben die dann bei weiteren Versuchen haben sie sehr ignoriert.
Richtig, und das gar nicht so toll.
Das sieht man mal wieder, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist, ne?
Ja, man sieht vor allen Dingen, dass Google dieses Don't Be Evil wirklich komplett weggeschmissen hat. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Es ist halt so, dass da jetzt nicht wirklich Konsequenzen bei rauskommen, wobei Google jetzt momentan erst prüft, so, na, stimmt das denn und so weiter, was können wir denn da machen? Wahrscheinlich befragen sie Gemini, also sprich ihre KI, so formulieren uns mal eine Antwort schreiben, brauchen noch ein paar Minuten. Aber trotz allem zeigt das halt eben gerade wieder, wie vor allem die großen Unternehmen agieren. Und man ist ja sowieso nicht so gut zu sprechen auf Google und Co. da drüben.
Das stimmt. Nee, der Ton ist scharf und es ist gut, dass der Ton scharf ist, ja, weil auch wenn die Welt, die Moderne, ohne die großen Unternehmen anders wäre, na, das heißt nicht, dass wir ihnen einfach so hier sie machen lassen, was sie wollen.
Nö, also die aktuellen Großkonzerne, Google, Microsoft und wen wir da alles haben, ganz ehrlich, die sind teilweise brandgefährlich, weil da arbeitet niemand darum, ja, wir wollen euch das Leben besser machen, sondern hä, gewinn, gewinn, gewinn.
Ja, natürlich, nicht nur gewinnen für sie, sondern natürlich auch für ihre ganzen Aktieninhaber. Es ist nur eine große Geldmasche für die Reichen.
Ja, und was ganz, ganz traurig ist tatsächlich, Microsoft hat übrigens seine Bibliothek jetzt geschlossen und ersetzt sie gegen KI. Und das ist hart, weil diese Bibliothek war unglaublich beeindruckend. Der Konzern hat nämlich sehr früh damit begonnen, alle Fachzeitschriften und Software und so weiter zu kaufen und diese halt eben in der Bibliothek zu lagern, falls sie mal irgendwas brauchen, was sie nicht haben. Das ist so umfangreich, deswegen, dass die jetzt im Prinzip eingestellt wird, das ist hart.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Die größte Bibliothek übrigens in diesem Bereich.
Das ist extrem, aber ja, ich habe auch ein bisschen Hoffnung. Es gibt genug Bewegungen auf der Welt, die so etwas sichern. Ne?
Gott sei Dank.
Ich meine, theoretisch, du kannst ja auch komplett Wikipedia runterladen. Ne?
Ja, klar.
Ja, also, so, ich habe immer gefühlt, das ist so die letzte wirklich große Bastion, die noch irgendwie steht und für das steht, was sie eigentlich von Anfang an immer predigen. Und mal sehen, wie lange Wikipedia noch stabil bleibt.
Nein, das Internetarchiv gibt es auch noch.
Ja,
stimmt, aber also, die haben schon ordentlich zu kämpfen. Ne?
Haben sie. Aber falls ihr euch mal ganz, ganz alte Versionen von irgendwelchen Webseiten anschauen wollt, also nicht alle findet man dort, aber die meisten eigentlich, dann geht mal zur Wayback-Maschine. Das ist super lustig.
Ja, und die freuen sich übrigens auch über Spenden. Die haben nämlich auch, ja, die archivieren auch teilweise richtig coole japanische Sachen. Also alte Magazine, alte Anime-Sachen, die du sonst nirgendwo finden kannst. Also da sollte man ruhig gerne mal ein bisschen drin rumschmökern und vor allem es unterstützen.
Ja, das stimmt. Das ist allerdings richtig. So, was auch nicht übrigens so gut läuft, wie man sich erhofft hat, ist die Gastronomie in Japan, denn die kämpft schon das dritte Jahr mittlerweile ums Überleben, beziehungsweise mit Insolvenzen. In diesem Jahr waren es mal wieder 900 Stück, im letzten Jahr. Und das zieht sich halt durch und es werden halt immer mehr. Grund, logischerweise, Lebensmittel, Energie und Personalengpässe. Vor allem Personalengpässe, da gibt es echt Probleme. Und da hat man ja gesagt, okay, wir erhöhen jetzt mal den Mindestlohn und so weiter. Und das kommt natürlich gerade kleinen Restaurants gar nicht zugute. Und die kleinen Restaurants haben meistens auch das Problem, dass sie gar nicht so mit dem Tourismusstrom schwimmen können. Ja, die einzige Branche, die sich widersetzt, ist die Ramen-Restaurants. Die laufen tatsächlich erstaunlich gut. Weil irgendwie will jeder Ramen essen, wenn er in Japan ist.
Naja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass es im Prinzip das beliebteste Gericht bei Touristen ist. Ne?
Mittlerweile ja. Es hat sogar Sushi den Rang abgelaufen. Das ist schon eine reife Leistung. Das
ist eine Trendsache, ne? Ich meine, es gibt ja solche Sprüche von wegen, entweder du passt dich an oder bist Geschichte, aber das heißt nicht unbedingt, dass jedes kleine Restaurant jetzt auf einmal Ramen anbieten kann.
Erstens das und zweitens, ich glaube, auch bei Restaurants funktioniert der Spruch nicht so gut, oder?
Man muss auch mal ehrlich sein, also wenn Japan nur noch Ramen-Restaurants hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Nee, bitte nicht. Es gibt so tolle Restaurants in Japan, die halt vor allem lokale Küche und so anbieten und wenn die alle, oh nö,
das war hart. Außerdem würde, glaube ich, das Herzinfarktrisiko ins Unermessliche steigen. Und weil Ramen ist nicht so gesund, wie viele Leute denken. Aufgrund des hohen Salz- und Fettgehaltes sollten manche Leute da wirklich aufpassen, was den Konsum angeht.
Ja, man sollte vielleicht sie nicht in solchen Riesenmengen essen. Sagen wir es mal so. Auch wenn es wahnsinnig lecker ist. So, ein weiteres Problem haben übrigens Japans Rettungshubschrauber. Denn, man kann die Hubschrauber nicht starten, wenn man keine Techniker hat. Und tatsächlich hat man kaum noch Techniker.
Ist im Endeffekt ein ziemlich ähnliches Problem. Fachkräftemangel.
Ja, ganz genau. Das ist ein Riesenproblem und deswegen bleiben in einigen Präfekturen mittlerweile die sogenannten Doktor-Helis einfach rotzfrech am Boden, weil sie können nicht mehr starten. Das Problem ist halt, dass die Betreibergesellschaft einfach, ja, wir finden keine Wartungstechniker, viele sind in Rente gegangen und wir finden einfach keine neuen, verdammt.
Das ist wirklich brutals gesunken. 2017 waren irgendwie noch 600 Studienanfänger an Luftfahrtfachschulen und jetzt sind es weniger als die Hälfte. Also klar, ich kann verstehen, dass die Leute dann in der Pandemie richtig schlecht eine Arbeit bekommen haben, aber dass das so extreme Auswirkungen hat, dass es dann so die Interesse dabei sich halbiert hat.
Ja, einmal das und zum anderen ist es so, Japan hat gar nicht so viele Rettungshubschrauber, nämlich nur 57 Stück.
Das ist interessant.
Und das ist natürlich unpraktisch, wenn dann 8 aktuell am Boden bleiben. Das macht schon ganz schön was aus. Man greift momentan halt eben auf externe Dienste zurück. Aber das kann es ja auch nicht sein. Denn das ist natürlich gefährlich, wenn man auf einmal keinen Rettungshubschrauber zur Verfügung hat.
Ja.
Dazu kommt übrigens auch, dass die Betreibergesellschaft schon öfters gegen technische Vorgaben verstoßen hat, eben aus Grund des Mangels. Das ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Und naja, man überlegt jetzt halt, verdammt, was machen wir denn jetzt? Also momentan greift man halt eben auf Rettungswagen und andere Helikopter zurück, aber ja, wenn man schon Helikopter braucht, dann weiß man, okay, mit Rettungswagen wird es ein bisschen schwieriger, das Ganze. Und das ist halt gar nicht gut.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass so Wartungstechniker für Luftfahrt, dass das ein halbwegs sicherer Job ist in Japan, weil die japanischen, die Linien, ne? Die großen Reiseunternehmen, die haben sich ja clever irgendwie durchgeboxt durch die Krisenjahre. Ne?
Ja, man muss aber auch da ehrlich sein, auch denen fehlt es ganz schön an Personal. Und das nicht zu knapp, aber die gelten halt vor allen Dingen als bessere Arbeitnehmer, Geber.
Okay, ja, also geht mal eher zu denen als dann zu den. Okay, ich kann es auch nachvollziehen, dass du hier nicht einfach du hinkommst, weil die nehmen dich ja nicht sofort. Du brauchst ja jahrelange Erfahrung und spezialisiertes Wissen. Ne?
Richtig.
Mei, da haben sie es ein bisschen schwer gemacht, sich.
Dezent ausgedrückt, ja. Aber gut, ich meine, ich kann es auch wiederum verstehen, weil das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man nicht so wirklich Fachwissen hat in dem Moment. Von daher, ja, ist nachvollziehbar.
Na, mal sehen, wann der erste Anime dazu rauskommt, um allgemein die Bewerber ein bisschen zu fördern.
Ich meine, wir hatten tatsächlich vor vielen Jahren sogar einen über Rettungshubschrauber.
Und der war gar nicht mal schlecht, finde ich.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Der ist 15 Jahre her oder so?
Boah. Ich muss mal gucken. Minimum.
Also ich weiß, dass es zum Beispiel hier, also Polizei gab es ja schon einige, Feuerwehr. Ich glaube, Seenotrettung gab es, glaube ich, auch mal ein. Dabei weiß ich aber nicht, wie realistisch. Aber wir machen ja immer so den Gag, dass wenn die Leute irgendwie die Menschen erreichen wollen, dann müssen sie nur einen anständigen Anime drüber machen. Bei Sport funktioniert das meistens wahnsinnig gut. Dann fangen auf einmal alle an, Handball zu spielen oder Tischtennis. Wenn es kleine, versteckte Örtchen sind, dann werden die auf einmal überrannt von Touristen, weil man hat es irgendwo gesehen.
Ja.
Aber ich meine, okay, Hubschrauberfliegen ist schon irgendwie ziemlich cool, ne?
Da bin ich dieses Jahr tatsächlich mal gespannt, weil es ja jetzt gerade ein Anime über ein Waschsalon oder irgendwie sowas gestartet, der so sehr, sehr stark die Region hervorhebt. Ich bin mal gespannt, was der auslöst.
Ich habe übrigens den Anime gefunden.
Okay,
Januar 2006 ist er gestartet. Also ziemlich genau vor 20 Jahren. Rescue Wings.
Ja, genau. Der ist tatsächlich wirklich gut. Also den kann ich jedem empfehlen, der ist klasse.
Der ist zu alt, ich meine, wir brauchen einen neuen.
Ja, so langsam, ne?
Oh, ich weiß, warum der wahrscheinlich nie in Deutschland rauskommt, weil es gibt tatsächlich wohl eine Kinderserie, die auch so heißt.
Ja, es gibt auch eine Kinderserie, die so heißt, richtig.
Normalerweise stört es die Deutschen nicht, die wechseln doch sowieso immer die Titel und wandeln sie um, wie sie ihnen passt.
Ja, ja.
Oh Gott.
Sieht ziemlich cool aus.
Also ich kann ihn sehr empfehlen, der Anime ist wirklich verdammt gut. Und den Anime, den ich meine, damit keine Fragen aufkommen, ich meinte Wash It All Away. Der ist tatsächlich so ein typischer Slice of Life eigentlich und der ist gerade gestartet. Ich glaube, der läuft bei Crunchyroll, wenn ich mich nicht irre, und der ist gar nicht mal übel. Also ich glaube, er läuft bei Crunchyroll. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Doch, ja, Crunchyroll.
Meine ich doch. Okay. Ja, einfach gut, läuft ja eher nicht. Fast alles bei Crunchyroll. So, kommen wir mal zu Japans Adaptionsrecht, weil das ist tatsächlich eine Sache, da habe ich selber gestaunt, das wusste ich vorher nämlich nicht. In Japan können volljährige Menschen durch ein einfaches Verwaltungsverfahren adoptiert werden. Das heißt, hier habt ihr ein Dokument, das habe ich unterschrieben. Jetzt ist das da mein Sohn fertig oder meine Tochter. Ja, geprüft wird nicht, wohlgemerkt. Das gibst du einfach ab und dann ist die Sache unter Dach und Fach. Also ähnlich im Prinzip, wie das nachher mit der Hochzeit funktioniert. So, hier hast du unser Dokument, das war's dann. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, das wird extrem ausgenutzt, gerade bei Demenzkranken. Und die Behörden kommen einfach nicht auf die Idee, das zu überprüfen. Und es gibt immer mehr Gerichtsurteile von Angehörigen. Und das zeigt halt, dass das System sehr gezielt missbraucht wird. Weil, also in einem Fall zum Beispiel kam die Tochter mal wieder zu Besuch beim demenzkranken Papi. Und der demenzkranke Papi hatte auf einmal den Nachbarn oder irgendwie so adoptiert. Ja, warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Und es geht natürlich darum, um eben Geld zu bekommen. So, dieses System wurde in Japan mal eingeführt, weil damals, als es noch darum ging, den Namen weiterzugeben, so Familiennamen, Ehre und so weiter und so fort. Und es wurde halt nie angepasst und zeigt halt extreme Lücken auf. Und die Forderung dazu, das Ganze endlich mal ein bisschen anzupassen, so mit Prüfung und so weiter, ist sehr, sehr groß, sehr, sehr laut.
Sag mal, hat das System auch irgendwelche positive Auswirkungen gehabt? Weil wenn es so einfach ist, jemanden zu adoptieren, kommen dann die ganzen Waisenkinder schnell unter den Hut?
Nur Erwachsene. Das zählt nicht für Waisenkinder. Das ist was anderes. Da wird richtig herzlich geprüft.
Ja, es ging, also wie du schon sagst, das ist das ja ursprünglich daher, dass man halt irgendwie den Titel auch weitergibt. Das ging halt, wie gesagt, gerade bei größeren Familien oder halt zum Beispiel auch im Sinne von Meisterbetrieben, das auch gemacht hat. Dann wird man meistens halt vom Meister adoptiert, damit man halt das Geschäft, das Handwerk, was auch immer das ist, halt in seinen Namen dann weiterträgt. Und wir hatten das auch mal, glaube ich, mit unserem Samurai, der bei uns im Interview war, der hat das auch erzählt, ne, dass man dann den Namen praktisch annimmt, indem man halt adoptiert wird.
Richtig. Ja, ja, klassische Handwerkssystem.
Ja. Wenn ihr nicht wisst, welche Folge wir meinen, schaut mal bei uns in die, auf worldingsushi.de unter Specials. Da findet ihr das Special mit dem deutschen Samurai. Sehr interessante Folge übrigens, kann man sehr empfehlen. Und das Problem ist halt tatsächlich, es sind wahnsinnig viele Adoptionen in diesem Bereich. Das waren nämlich 2024 54.000. Und darauf entfielen nur 600 auf besondere Adoptionen. Das heißt also von Kindern von unter 15 Jahren.
Besonders sollte das extrem auffallen, weil das klassische Handwerk und dieses System ist ja heftig am Rückgehen. Ne? Das verschwindet ja. Und das wird seltenst noch wirklich genauso gemacht, dass du dann als Nachfolger von dem Betrieb bei dem einziehst, in die Familie und den Namen übernimmst. Das ist eher unüblich heutzutage.
Hinzu kommt ja auch, im Prinzip ist es ja ganz einfach. Also man kann das ja prüfen, zum Beispiel mit einmal ärztlichen Rat oder irgendwie so dem Dreh, dass man sich halt ein Gutachten einholt, weil die Zahl der Demenzkranken in Japan steigt und steigt und steigt. Und das Ausnutzpotenzial ist riesig.
Das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, ein Grund, wieso das vielleicht so viele Adoptionen teilweise sind, also was halt auch leider sehr verbreitet ist, ist tatsächlich, dass gleichgeschlechtliche Paare so das Erbe weitergeben. Also weil die ja nicht heiraten können offiziell, ist es halt teilweise immer noch recht weit verbreitet, dass man sich halt untereinander dann adoptiert. Halt nur auf dem Papier, damit das rechtlich abgesichert ist. Da weiß ich halt nicht, wie viele Zahlen das ausmachen. Oder was halt auch manchmal gemacht wird, wenn es uneheliche Kinder sind, dann macht man das halt im Nachhinein auch, wenn die halt erwachsen sind, damit die halt auch irgendwie in der Erbfolge berücksichtigt werden.
Ja. Okay, also das System hat seine Vorteile. Man müsste eigentlich nur eine simple Sicherung einbauen. Im Sinne von wegen, dass die Leute, die das unterschreiben, nachweisen müssen, dass sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind. Ne?
Ja, richtig, genau. Und das ist ja jetzt eigentlich auch nicht verwerflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Und er schützt halt gerade demenzkranke Menschen.
Ja.
So, mal eine bescheidene Frage. Wenn ihr so darüber sinniert, wie ihr leben möchtet, was kommt euch da so in den Sinn? Was ist euch wichtig?
Der Ort. Der Ort ist mir sehr wichtig, ne? Ob ich mich da wohlfühle, ob ich überall hinkomme, gescheit, wo ich hin möchte, ne? Egal, eine Stadt ist oder sonst wie, ne, irgendwelche Zentren, Bevölkerungszentren. Ich will nicht in der absoluten Nirgendwo leben, aber auch nicht in der Großstadt.
Ja, fühle ich auch irgendwie so.
Ja. Okay.
Kein Geld der Welt macht dich glücklich, wenn du irgendwo, weiß ich nicht, im Mittelpunkt von einer Metropole im Dauerlärm leben musst.
Ja. Tja, und 66% der japanischen Erwachsenen im Alter von 25 bis 54 Jahren sagen halt, sie wollen ihre individuelle Freiheit haben und ziehen dementsprechend auch ein Leben mit also in einer Gesellschaft vor, die halt individuelle Freiheit respektiert, auch wenn dies mit Einsamkeit einhergeht. Ihr wisst ja, wenn man in Japan ein bisschen anders ist, dann wird man sehr schnell isoliert. Und nur 34% in dieser Umfrage sagten tatsächlich, dass sie ein Umfeld mit engen sozialen Bindungen, auch wenn es halt anstrengend ist, bevorzugen. Und das ist schon sehr interessant, dass man Freiheit trotz Einsamkeit vorzieht.
Ja, das ist auch eher so, das ist nicht so ganz konkret, diese Umfrage dort, ne? Weil du kannst ja Freiheit und Einsamkeit genauso im Land wie in der Stadt haben, ne?
Ja, gut, ich meine, okay, aufs Ort war es jetzt nicht bezogen. Ja, tatsächlich darauf, dass die Tendenz bei Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten größer, also die tendieren eher, ihre individuelle Freiheit zu haben, dafür aber eben einsam zu sein. Und wer halt finanziell gut aufgestellt ist, der, also da ist die Gruppe größer, die halt sagt, naja, nö, also eigentlich sind enge soziale Bindungen gar nicht mal so schlecht.
Also in der großen Familie wollen sie nicht wohnen und leben?
Nee.
Okay.
Und sie wollen halt sich individuell ausleben können, was ich verstehen kann. Wer will das nicht?
Ja, das ist schon eine Änderung, weil eine recht große Familie, die irgendwie untereinander vernetzt ist, war ziemlich lange in Japan so ein Ding. Ne? Das ist erst in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das verändert.
Ja, vor allen Dingen auch so zum Beispiel, da wird jemand dann arbeitslos, das hat eigentlich immer die Familie aufgefangen. Oder muss der gepflegt werden, hat die Familie das aufgefangen. Und gut, das Pflegen muss immer noch leider die Familie auffangen, weil nicht genügend Angebote und wahnsinnig teuer. Aber die Sache mit der Arbeitslosigkeit zum Beispiel hat sich ganz, ganz drastisch geändert. Dieses Konzept der Großfamilie ist in Japan definitiv am Aussterben. Also das schon seit Jahren und das wird auch nicht mehr lange dauern. Dann ist das Konzept noch nicht gänzlich vom Tisch gefegt. Oder sagen wir eine Seltenheit dann mittlerweile. Das merkt man ja auch daran, weil zum Beispiel immer mehr ältere Menschen halt alleine leben, weil man eigentlich gar keinen Bock auf Hochzeit hat und so weiter und so fort. Zwar ist das Interesse groß, aber jemanden zu finden ist so eine Sache. Und natürlich, klar, ist auch verständlich, dass gerade auch jüngere Leute einen Freiheitswunsch einfach haben, also einen Wunsch nach Individualität. So auch dieses, ja, man tickt gleich, das ist ja so gerade in asiatischen Regionen eigentlich, ich sag jetzt mal so gang und gäbe, dass man tickt gleich, einen Job im Betrieb für immer und so weiter und so fort. Diese Konzepte gehen einfach nicht mehr auf in der heutigen Zeit.
Nee. Es muss aber natürlich nicht so sein. Du kannst doch in einer Großfamilie leben und trotzdem deine Freiheit haben.
Deine große, das ist jetzt aber sehr optimistisch, mein Lieber.
Ola, in Japan hat es halt gewisse Hindernisse, kulturelle. Ne? Das ist das Konfuzianische, ne? Wo die Familienoberhaupter viel zu sehr Macht haben. Das ist ähnlich wie ein patriarchisches System.
Ja.
Aber theoretisch kann man so etwas ändern. Theoretisch kann die Gesellschaft sich wandeln. Du kannst trotzdem ein großer Familienband sein und jeder kann machen, was er will. Ne? Das ist nicht unmöglich.
Theoretisch wäre schön, aber ganz ehrlich, liebe Hörer, falls ihr tatsächlich eine etwas größere Familie habt und es läuft immer harmonisch, schreibt uns mal in die Kommentare. Das möchte ich gerne erfahren. Habe ich noch nie erlebt, deswegen, Nee, aber stimmt schon. Also man kann auch, oder wenn man das Ganze ein bisschen anpasst und auch bereit zum Anpassen ist, dann geht das natürlich auch. Vor allen Dingen, weil Japan allgemein ziemlich vereinsamt, also die Menschen in Japan. Und es gibt ja genug Studien, die halt sagen, Einsamkeit macht nicht gut für Gesundheit. Insofern, so eine Sache für sich. Und Japan versucht ja wohlgemerkt auch, gegen Einsamkeit vorzugehen. Es gibt ja das Einsamkeitsministerium, in Anführungsstrichen, was eigentlich bisher noch nicht wirklich was gemacht hat, aber es ist zumindest mal da, aber das kennt man ja, Politik und seine Lippenbekenntnisse. Aber man muss auch leider ehrlich sein, die Todesfälle von allein lebenden Menschen zum Beispiel steigt immer stärker an, also dieser sogenannte einsame Tod. Dazu kommt natürlich, das muss man auch ganz ehrlich sein, es gibt ja genug Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt gerade Menschen neben sich haben muss, wie Streamingdienste, Online-Shopping und natürlich KI. Und viele verwechseln ja blöderweise KI immer mit, oh, ich chatte mit meinem besten Kumpel.
Das ist nicht so ideal.
Brandgefährlich sogar.
dann doch lieber mit der Familie chatten. Doch ja, tatsächlich, ich hätte gerne mal so ein Experiment von wegen die Großfamilie und zwar alle als Nachbarn, dass man nicht aufeinander hockt, aber du kennst doch diese kleinen Apartmentkomplexe in Japan, so zweistöckig, ne, und kleine Wohnungen alle nebeneinander und dass jeder im Endeffekt nur Nachbar ist und nicht aufeinander hocken muss, wenn er nicht möchte, aber trotzdem halt Nachbarschaft hat, die ein bisschen besser gebunden ist,
was halt also eine große
Familie wäre, ne?
Das also so ein Mehrgenerationshaus, aber halt dann auch hübsch verteilt, dass jeder so sein Eckchen hat.
Ja.
Das ist wirklich sehr interessant. Und ich hau nächstes Experiment rein. Ich würde mal gerne Gemini mit ChatGPT einfach mal reden lassen. Das wird bestimmt auch sehr interessant, was dabei rauskommt.
Oh Gott.
Ja, mal sehen, wie lange es dauert, bis sie deine ersten Terminator designen. So, Japan gilt ja generell eigentlich als ziemlich sicher, weil die Kriminalität ist ja nun mal sinkend, auch wenn Betrugsfälle halt zunehmen, aber so die Insgesamtstatistik ist halt sinkend, auch wenn man ständig was anderes hört mittlerweile. Trotz allem nimmt aber tatsächlich in Japan das Sicherheitsgefühl ab. Und zwar komischerweise, weil, naja, die Kriminalitätsrate geht halt runter.
Ja, also, ich muss mal, wir müssen mal das kurz hier euch ein Bild zeigen, wie weit es runtergeht. 2002 waren die Straftaten, die registriert wurden pro Jahr, dreimal so hoch, wie sie jetzt sind. Ja?
Das ist übrigens ganz lustig, das ist genauso in Deutschland tatsächlich auch. Die Zahl der Straftaten sinkt in Deutschland. Trotz allem ist das Sicherheitsgefühl völlig im Arsch, muss man leider sagen. Natürlich auch, weil sehr gerne geschürt wird. Und nein, da machen leider auch die Medien mit, weil macht ein Ausländer irgendwas, passiert das eben von anderer Seite aus. War da irgendwas? Und das in Japan auch nicht anders. Dazu kommt natürlich auch, dass die rechten Kräfte, die Japan ja nun mal leider auch hat, ganz, ganz gewaltig immer auf die Barrikaden steigen und ja, ich meine, dieses Sicherheitsunwohlgefühl im Prinzip schüren. Und das macht sich halt irgendwann tatsächlich auch bemerkbar.
Ja,
es ist weniger ein Problem der eigentlichen Verbrechen, sondern wie davon berichtet wird, also.
Ja.
Ja, aber es ist echt nervig, weil sowas lässt sich sehr schwer fassen und untersuchen. Ne? Mhm. Wie viel davon ist wirklich nur Schall und Rauch? Ne? Das ist schwer irgendwie auszudrücken in Zahlen oder irgendwas anderem. Ne? Weil ich meine, da könnte natürlich irgendjemand herkommen und sagen, ja, es ist eine riesengroße Dunkelziffer vorhanden. Na klar, ist immer eine Dunkelziffer vorhanden, aber die wird sich anpassen an die wirklich erfassten Straftaten. Das heißt, die ist auch wahrscheinlich ein Drittel von dem, was sie vor 20, 30 Jahren
hat. Also es gibt gerade ein ganz gutes Beispiel tatsächlich, und zwar Kawaguchi. Kawaguchi, da leben sehr, sehr viele kurdische Menschen. Und da sinkt die Kriminalitätsrate tatsächlich auch. Aber wenn du dir mal das japanische Twitter X anschaust, irgendwann lerne ich's, da drehen die durch und da behaupten die eine, naja, also sagen wir mal Sachen, die halt nicht stimmen. Danach müsste das der schlimmste Ort der Welt sein. Stimmt aber überhaupt nicht.
Nee.
Tatsächlich ist das ein super friedlicher Ort. Klar, es gibt Vorfälle, das ist aber normal. Aber das ist nicht nur die kurdische Bevölkerung, das halten wir mal kurz fest. Auch wenn es darunter natürlich auch, wie üblich, in der großen Gruppe hast du immer Spinner.
Ja.
Aber so schlimm, wie es halt beschrieben ist, ist es bei Weitem nicht. Das ist so ähnlich wie, weiß ich nicht, mir fällt gerade kein Gegenbeispiel ein. Aber der Punkt ist halt eben einfach, die Kriminalität ist da gar nicht so hoch. Und das ist in ganz Japan so. Und trotz allem sagt man halt, ganz gefährlicher Ort und so weiter und so fort. Und die Politik springt natürlich vor der Kanone drauf an.
Mann, ey, ich will nicht, dass wir zu einer Schwurbelgesellschaft werden, die den Zugang zur Realität komplett verliert. Das wäre unschön.
Zu spät.
Nein. Ja, ich würde nicht sagen zu spät, aber es ist eine Gefahr da. Ja.
Naja, also Gefahr würde ich da schon nicht mehr nennen. Da klingeln mittlerweile alle alle Alarmglocken.
Ich würde aber kurz in die Vergangenheit zurückgreifen, dass die Leute sich richtig aufwiegeln durch Unsinn, das ist schon so lange vor dem Internet ein Ding gewesen. Die ganzen Zeitschriften, die Leute aufgewiegelt haben. Allein was zum Beispiel mal diese eine Radiosendung vom Krieg der Welten angerichtet haben. Was für eine Panik.
Oh ja, oh ja,
ne?
Oh ja. Also,
das können Menschen.
Ja.
Das können Menschen.
Das war heftig. Wobei auch sehr interessant eigentlich. Aber man muss ehrlich sein, es gibt ja noch ein früheres Beispiel. Und jetzt hole ich richtig aus. Hexenverbrennung.
Ah, natürlich, ja, selbstverständlich.
Ich meine, die beruhte ja wirklich nur auf, alle Rothaarigen sind schlimm und meine Nachbarin ist schlimm und irgendjemand ist schlimm. Ich bin auch schlimm. Es war schon wirklich heftig. So, weil wir ja gerade bei Ausländern sind, ach ja, man hat ja momentan eher so den Drang dazu, naja, wir brauchen ja mehr ausländische Arbeitnehmer. Das Problem ist nur, wir wollen ja gar nicht alle im Land haben. Ich meine, gut, die Linie kennen wir jetzt schon, die ist nicht neu. Aber sie verschärft sich halt momentan, weil halt eben gerade man lieber einen rechten Kurs fährt in der Regierung. Man muss sich ja von der Sun-Zeitung und Co. treiben lassen, ist ja logisch. Das hilft ja bekanntlich immer. Das, lassen wir das, sonst rege ich mich nur auf. Tatsächlich ist es jetzt so, dass ein Expertengremium, das man ja eingesetzt hat, vor ein paar Wochen jetzt einen Bericht vorgelegen hat und gesagt hat, Leute, warum machen wir das nicht so? Wir schaffen Integrationsprogramme und daran muss jeder ausländische Staatsangehörige teilnehmen. Und wer das nicht macht, ja, der darf halt hier nicht rein. Fertig. Ganz einfach.
Nun, das ist eigentlich eine ziemlich vernünftige Sache, aber es ist ein Expertengremium. Also sofort kriegt der kleine Zyniker bei mir Angst. Hört da irgendjemand auf die?
Ja, tatsächlich. Weil dieses Gremium wurde ja extra deswegen eingerichtet. Das ist tatsächlich schon so, dass man drauf hört. Das Ding ist halt, es geht gar nicht so um die Integration à la ja, lernt Japanisch sprechen und so weiter, sondern wie benimmt man sich in der japanischen Gesellschaft?
Ich meine, okay.
Also es deckt halt auch nicht alles ab, sagen wir es mal so rum.
Es wird auch hilfreich, wenn es tatsächlich jetzt etwas ist, das den Leuten einen Mehrwert gibt, wenn die tatsächlich jetzt mal Sprachschulen darauf machen, weil bisher war das immer alles von den Gemeinden und von Freiwilligen getragen, ne?
Was auch extrem kritisiert wird.
Ja, weil es einfach keine Unterstützung von der Regierung gibt. Das ist
nicht so. Also, insgesamt ist es eine gute Idee. Man möchte halt eben Kultur, rechtliche Grundlagen und gesellschaftliche Normen erklären. Halte ich für wahnsinnig wichtig, weil wenn man da teilweise sieht, wie sich Ausländer benehmen, gut, meistens sind es Touristen. Gestern ging irgendwie ein Video rum von irgendeinem TikTok-Spinner, der da quer durch Shinjuku rannte oder wo das war. Wo ich mir auch frage, was soll das? Aber okay. Das Wichtigste ist aber, dass das Gremium tatsächlich betont hat, dass der Staat die Verantwortung dafür trägt, dass Menschen mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus entsprechende Lernangebote bekommen.
Das finde ich auch richtig. Und das ist
tatsächlich ziemlich gut.
Also, dass das gerade betont wird, weil ich meine, ja gut, benimmt Schule, das können wahrscheinlich auch manche Japaner gebrauchen, ohne jetzt irgendwie sarkastisch zu werden. Aber ich denke auch, dass es gerade wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass der Staat dafür verantwortlich ist und dass man vor allem auch Sprachschulen da fördert, weil es bringt ja nichts, einen Benimmkurs zu machen, wenn ihn auch keiner versteht, ne?
Ja, das hat wirklich wenig Sinn. Wobei, man sagt auch, die Integrationskurse sollen schon vor der Einreise beginnen. Wie das wiederum funktionieren soll, da bin ich mal gespannt. Aber insgesamt ist das tatsächlich gut, vor allen Dingen auch, weil sich das nicht nur an Einzelpersonen richten soll, sondern eben auch an deren Familien, die halt mitkommen.
Oh Mann, ich hoffe, dass sie auch schlau genug sind und zum Pflichtprogramm machen, dass man lernt, wie man seine Steuern macht in Japan. Ne?
Das wäre zum Beispiel vorteilhaft für alle, ne?
Das soll tatsächlich auch kommen. Also das Verwaltungsverfahren und das Altersleben soll auch vermittelt werden.
Meine Güte.
Ob man jetzt einen Test noch einführt zum Schluss, das wiederum weiß ich jetzt nicht. Aber so insgesamt halte ich das für keine schlechte Idee, weil Integration ist einfach keine Einbahnstraße, so wie viele Regierungen das ja anscheinend sehen, nach dem Motto, ja, jetzt bist du hier, jetzt nimm mal zu, wie du klarkommst. Und Japan macht das wirklich sehr gut. Da ist es dann, ja, jetzt bist du da, pass dich an, halt die Schnauze und viel Spaß beim Arbeiten.
Und wenn du machst einen Fehler, dann darfst du wieder gehen. Sofort.
Ja, und nach 5 Jahren bist du übrigens auch raus, ne? Und so weiter. Halte ich für keine gute Idee. Das funktioniert nun mal einfach nicht, weil so einfach mal eben die japanische Gesellschaftsnorm oder die Sprache oder vor allem das Verwaltungswesen zu lernen oder eben die Steuererklärung. Nein, so einfach ist das nicht.
Nee.
Also das ist sau schwer.
Es wird sowas von Zeit, weil im weltweiten Vergleich hängt da Japan hinterher ohne Ende. In den meisten Ländern gibt's irgendeine Menge an Angeboten, sich zu integrieren. Hier in Deutschland ja natürlich auch, da haben sie auch einige Gegenden. Also ich weiß nicht, ob es jedes Bundesland ist, aber zumindest bei uns hier in Baden-Württemberg ist es so, dass Sprachkurse und Aufenthalten etc. zusammenhängen und aneinander gekoppelt sind.
Ich weiß das nicht, wie das in NRW ist, aber ich bin der Meinung, hier in Deutschland müsste auch noch einiges mehr tun, ehrlich gesagt.
Ja, es ist zum Beispiel bei uns, glaube ich, nicht komplett standardisiert überall.
Ja, also Deutschland kann grundsätzlich mehr tun, aber ich glaube, das können fast alle Länder irgendwie mehr dem Thema was machen.
Ja, aber da muss man leider auch ehrlich sein mit der Politik momentan. Da können wir eigentlich froh sein, wenn die Deutschland nicht ganz gegen die Wand gefahren wird. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen gallig, weil der Spruch gestern, Deutsche sind zu faul, das war echt hart. Deutsche Arbeitnehmer sind zu voll, muss man dazu sagen.
Also diese Nachrichten, in den letzten paar Wochen haben wir schon einige gehabt, die so ein paar Schritte in die richtige Richtung machen. Die sind ja gut, ne? Aber jetzt sieht das alles so aus, als hätte Takaichi das gemacht und ihr verdammte Regierung, ne?
Ja, das ist der ganz große Witz. Ist es eben nicht. Nee. Aber, naja, oh Gott, ich meine, wem stört's? So, übrigens ganz kurz noch so als Randnotiz. Wir haben ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass Japan ja möchte, dass Touristen mehr Geld ausgeben. Und jetzt möchte man behördlich Maßnahmen ergreifen, um eben Touristen tatsächlich mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und vor allen Dingen ist die Maßnahme dabei, unterschiedliche Eintrittspreise für ausländische und inländische Besucher für Kulturstätten und Museen. Das heißt also, dieses doppelte Preismodell, was sich ja momentan eher so in Restaurants durchsetzt, wird wohl in Japan bald komplett kommen. Und ja, dann darf jeder mal ein bisschen mehr zahlen.
Das ist interessant, weil so viele Gegenden das schon sowas eingeführt haben, ob sie dann irgendwie ihre Sachen wieder ein bisschen abändern müssen. Ne? Wenn es dann zum Beispiel heißt, laut der Regierung, na, ihr verlangt zu viel, ihr müsst billiger von den Touristen verlangen? Oder reicht das, wenn sie einfach nur so ein Minimum erfüllen und fertig?
So.
Gute Frage,
das
ist
halt die Frage, ne? Weil das war ist ja meistens so der Diskussionspunkt. Also grundsätzlich haben ja die meisten Leute nichts dagegen, dass es so eine geteilte Preisklassenbums gibt. Aber sie sagen, da muss es halt auch irgendwie akzeptabel sein. Also wenn sie dann irgendwie vielleicht 50% mehr bezahlen, findet man das natürlich dann auch ein bisschen dreist.
Ja, bisher war ja noch die Meinung von wegen, oh, der Markt regelt schon, ne? Wenn das zu dreist ist von den einzelnen Besuchern, von den einzelnen Orten und einzelnen Städten, wo es hingeht, dann werden die Touristen ausbleiben. Ne?
Also man muss dazu sagen, auch Japan ist hier und da eine ganz schöne Touristenfalle. Natürlich gibt es da Menschen, die mit sehr seltsamen Angeboten den Menschen das Geld aus der Tasche locken. Also man muss auch in Japan höllisch aufpassen. Übrigens, ganz, ganz wichtig, wenn ihr nach Japan reist, passt unglaublich auf bei Produktfälschung. Da werden gerade gezielt sehr, sehr gerne Touristen auf Märkten und so weiter ins Visier genommen. Und dann habt ihr mal ganz, ganz schnell keinen japanischen schönen, weiß ich nicht, Mantel, sondern Made in China. Also passt da bitte höllisch auf. Das ist jedes Jahr aufs Neue ein Problem, bevor auch die Polizei mittlerweile ganz, ganz extrem warnt. Vor allen Dingen Polizei in Tokio. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich kann es mittlerweile verstehen, dass man halt sagt, ja, doppelte Preisgestaltung. Ich finde jetzt diese Ausrede von vielen Restaurants, ja, weil das ist ja ne, wegen Englisch, höheres Aufwand und so weiter, ist ziemlicher Blödsinn, sorry. Da kann man auch anders argumentieren. Aber gerade bei Kulturstätten verstehe ich es, weil der Unterhaltungsaufwand ist ja eh schon extrem groß. Also ich meine, mal eben so was reparieren zu lassen oder restaurieren zu lassen, das kostet ja Unsummen an Geld. Und dass man da halt sagt, na gut, wir bitten euch mal ein bisschen mehr zur Kasse, weil wir haben dadurch ja auch mehr Arbeit, das ist nachvollziehbar tatsächlich. Und ich meine, 1 oder 2 Euro fallen jetzt auch nicht ins Gewicht.
Ja, wie gesagt, bei Kulturstätten finde ich es auch durchaus akzeptabler als bei Restaurants, weil bei Restaurants hört sich das halt echt geil an.
Ja, ne? Definitiv. Also von daher. So, weil wir jetzt schon bei Touristen sind, wir haben ja schon darüber berichtet, dass Flughäfen und Städte ein klitzekleines Problem mit herrenlosen Koffern haben. Weil manche Touristen ja so schlau sind, oh, warte mal, in Japan kann man shoppen gehen, oh, mein Koffer ist zu klein, ich kaufe mal einen neuen, den alten stelle ich einfach mal da irgendwo hin. Beim Flughafen übrigens, bitte, bitte, Leute, macht es nicht, da muss jedes Mal die Polizei ausrücken, wegen, oh, da könnte ja eine Bombe drin sein.
Und Bahnhöfe bitte übrigens auch nicht.
Ja, allgemein sollte man es nicht machen. So, jetzt hat sich der Flughafen Narita gedacht, das wird uns langsam hier ein bisschen zu viel. Wir starten jetzt mal einen Test für Kleiderkomprimierung. Und zwar hat man sich da mit einer Firma zusammengetan, die ein Gerät zur Verfügung stellt, das eben das Volumen komplett ordentlich reduziert. Und das will man jetzt mal testen, weil man einfach sagt, nee Leute, also ganz ehrlich, das sind langsam zu viele Koffer, die hier einfach rumstehen. Das geht nicht mehr. Vor allen Dingen ist das Schlimme daran, die können nicht einfach weggeschmissen oder verkauft werden. Das ist in Japan rechtlich nämlich gar nicht möglich.
Okay, also im Prinzip sind das so Vakuummaschinen, ne?
Ja, es ist leider keine große Hydraulikpresse.
Was hast du denn mit deiner Presse eigentlich?
Es ist lustig.
Ach so, deswegen. Ja gut, okay.
Weil es einfach nur jemand, der im Prinzip dann ordentlich auf dem Koffer rumhüpft und versucht, ihn zuzukriegen.
Stimmt. Naja, auf jeden Fall will man das jetzt halt mal ausprobieren, eben auch, damit die Koffer nicht ständig entsorgt werden müssen nach einer gewissen Zeit. Also nach einem halben Jahr, glaube ich, war das. Und ja, man guckt jetzt mal, okay, wenn es funktioniert, will man das halt eben nicht mehr kostenlos anbieten. Der Test aktuell ist kostenlos. Naja, und wenn es halt klappt, ich meine, warum nicht?
Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Na gut, das ist für Leute, die jetzt Sammler sind, wahrscheinlich weniger praktisch, weil so eine Anime-Figur in der Vakuumverpackung ist bestimmt schwierig, würde ich jetzt mal ausdrücken.
Außer natürlich, du hast Plüschfiguren gekauft. Die
ja, das ist ja wieder was anderes natürlich. Also es kommt natürlich drauf an, was man im Koffer hat. Aber sonst an sich finde ich das gut, weil ich meine, es kann halt immer mal passieren, dass man dann aus Versehen auch ein bisschen mehr gekauft hat und dann steht man halt am Flughafen und denkt sich, oh shit, jetzt brauche ich doch einen neuen Koffer. Ne?
Ja, Japan kann da verflucht teuer werden, wenn man da ist, was Einkaufen angeht. Ja, also als Figurensammler wäre ich sehr, sehr vorsichtig übrigens, nur so als kleiner Tipp. Und nein, Figuren sollte man auch nicht in solche Kleiderpresse reintun. Wobei, da wäre eine Hydraulikpresse bestimmt lustig. Naja, okay. Ebenfalls, war das andere kurios mit der Presse? Ich würde sagen, ja, ne?
Ja.
Okay, dann haben wir noch was Kurioses für euch, denn Japan hat ja bekanntlich sehr kuriose Wettkämpfe. Wusstet ihr, dass Japan ein Saugnapfturnier für Glatzköpfe hat?
Nein, aber jetzt weiß ich's.
Ja, Japan hat tatsächlich seit Jahren ein landesweites Turnier im Saugnapfziehen. Das heißt also, Männer treten mit ihren kahlrasierten Köpfen an und dann wird jeden ein Saugnapf am Kopf rangeknallt und da ist dann, im Prinzip mit einem Bändchen verbunden und dann wird gezogen und dann, soll man halt seine Kraft und Standfestigkeit unter Beweis stellen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, das Ding ist so wahnsinnig beliebt, das glaubt man gar nicht. Also es geht sogar komplett durch alle Medien in Japan und die berichten alle drüber, dass da halt eben zwei Glatzköpfe versuchen, sich mit einem Saugnapf vom Kopf zu ziehen.
Ah ja, Japan hat so wunderbare, herrlich schräge Wettbewerbe. Ja. Da gibt es zum Beispiel ein persönlicher Favorit von mir, den jährlichen Flip-den-Tisch-Wettbewerb, wo es Bonuspunkte für besonders ausdrucksstarke Darstellungen gibt. Dann gibt es einen Goldfisch-Schöpf-Wettbewerb meines Wissens. Den Nudelschlürf-Wettbewerb gibt es jedes Jahr auch. Also ich finde das immer toll, solche Sachen zu lesen, weil das ist, da merkt man auch, dass Japan wirklich sehr viel Humor hat eigentlich.
In der Hinsicht definitiv. Übrigens, Das Ganze wurde 1989 gegründet und soll eigentlich dazu dienen, die Stadt ein bisschen bekannter zu machen. Das hat sehr gut funktioniert.
Meine Güte, so ist das jetzt schon wirklich ein Wettstreit in Kraft oder wer die bessere Polierpaste hat?
Ich glaube eher die Polierpaste.
Ja, wer weiß, was da für Techniken alles hinterstecken. Also ich meine, das ist bestimmt nicht so einfach, wie es sich anhört.
Aber jetzt mal ernsthaft, ist das nicht schmerzhaft, so einen Saugnapf da weggezogen zu bekommen von der Kopfhaut?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es angenehm ist.
Naja, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber es haben zumindest in diesem Jahr 15 Leute teilgenommen und es muss wieder ein Heidenspaß gewesen sein. So, dann noch ganz kurz. In Tokio wird das Taxifahren teurer, denn das Verkehrsministerium hat eine Tarifänderung angekündigt oder beziehungsweise will eine Tarifänderung durchsetzen. Und zwar in Tokio sowie in angrenzenden Städten, um eben damit den Fahrermangel auszugleichen, damit die Unternehmen mehr Geld bekommen. Und das hoffentlich dann auch in die Löhne reinstecken, weil Taxifahrer sind chronisch unterbezahlt und die Branche ist nicht wirklich beliebt und hat einen extremen Fahrerkräftemangel. Und das Ride-Hailing oder Ride-Hailing oder wie das Zeug heißt, das funktioniert auch nicht so gut, wie man ursprünglich gehofft hat. Und das ist natürlich ein Problem. Ob das natürlich dann von den Unternehmen in die Gehälter weitergegeben wird, das ist übrigens ein bisschen fraglich.
Ja, es ist auch fraglich, wie sich das hält in Zukunft mit Taxifahrten, weil es wird ja alles teurer und Taxis können sich immer weniger Leute wirklich leisten. Ne? Mhm. Dazu kommt noch, dass andere Sachen im Moment attraktiver werden. Also es ist ein ganz seltsamer Trend in dieser Beförderungsindustrie drin. Ja. Ne? Also zum Beispiel einige Pendlerrouten per Bahn sind gerade total gefragt, seitdem man sich dort Plätze reservieren kann. Und zwar
aber
die reservierten Plätze auch wirklich zugesprochen bekommen, wenn man in der Gegend da wohnt. Also dann für einige Pendler ist das unglaublich attraktiv.
Und das ist übrigens auch tatsächlich ein Grund, warum viele Menschen sich dafür entscheiden, nicht nach Tokio reinzuziehen. Ich meine, gut, bei dem Wohnungsmarkt wollte ich es auch nicht machen. Ja. Aber da gibt es so Tage wie heute, also dem Freitag, wo wir aufnehmen, wo dann mal eben ein Stromausfall so einige Bahnen komplett lahmgelegt hat. Darunter auch die Yamanote-Linie.
Ja.
War ein heilloses Chaos heute Morgen übrigens. Aber gut, ja, irgendwo nachvollziehbar. Das Ding ist allerdings, natürlich zielt man damit vor allen Dingen wieder auf Touristen ab, weil stimmt schon, Taxis sind schon schweineteuer und mit anhaltender Preissteigerung in Japan kann sich da nicht jeder ein Taxi leisten oder will sich nicht leisten. Und dementsprechend buttert man da, also hofft man natürlich, dass die Touristen dann bereit sind, mehr zu zahlen. Es ist jetzt auch nicht gerade Riesensteigerung, sagen wir mal ehrlich. Von daher geht's eigentlich. Aber naja, es muss halt auch bei den Fahrern tatsächlich ankommen. Und die verdienen nun mal wirklich wahnsinnig wenig. Und Tokio ist damit ja auch nicht alleine. Auch andere Städte ziehen gerade die Tarife an. So, und was noch teuer in Tokio wird, das werden die Müllgebühren. Denn Tokio hat jetzt gesagt, Leute, ganz ehrlich, wir müssen hier was machen, beziehungsweise Gouverneurin Koike hat das gesagt. Die hat nämlich gesagt, liebe Bezirksverwaltung, würdet ihr mal bitte für die Entlagung von Abfällen Gebühren einführen? Das wäre wahnsinnig toll. Denn Tokio hat ein riesen Problem mit Müll. Wird ja von Ratten förmlich überflutet, weil einfach jeder seinen Müll oder vor allem Restaurants und so weiter Müll doch sehr unsachgemäß lagern. Und es ist natürlich schweineteuer, gerade für Tokio in der Menge mit dem Müll umzugehen. Und deswegen sollen halt die Bezirksverwaltungen endlich Gebühren erheben. Wohlgemerkt, die Gouverneurin kann das nicht entscheiden, beziehungsweise die Stadtverwaltung kann das nicht entscheiden. Das müssen die Bezirke alleine tun. Da hat man keinen Einfluss drauf. Ist aber tatsächlich ja im Prinzip so, dass Tokio momentan noch eine Ausnahme ist, denn die meisten Kommunen in Japan verlangen bereits Gebühren dafür.
Ui, das sind, in den meisten Gegenden von Tokio ist es dann auch kostenlos gewesen. Mhm. Das ist natürlich heftig, wenn die Stadt die ganzen Kosten trägt.
Ja, vor allem, weil gezeigt haben, dass Gebühren das Müllvolumen reduzieren.
Ja, das ist eigentlich eine gute Nachricht dann, auch wenn es teurer wird. Ne? Aber eigentlich war ja schon eine positive Entwicklung in Japan, in Tokio, mit was Müll angeht. Ne? Vor 2 Jahrzehnten oder so, hat ja Tokio gigantisches Problem mit Krähen gehabt, ne?
Ja.
Weil so viel Müll überall auf der Straße war. Besonders bei den ganzen Gegenden, wo halt viele Restaurants waren, ne?
Ja, da muss ich aber ganz kurz mit einhaken. Das Problem hat sich verschlimmert. Also nicht umsonst hat der Shibuya zum Beispiel gesagt, meine lieben Restaurants oder beziehungsweise Imbissbuden und kleine Läden und so weiter, ihr habt jetzt ab sofort Mülltonnen aufzustellen. So geht es nicht mehr weiter. Und tatsächlich häufen sich auch die Beschwerden darüber, dass überall einfach Müll rumliegt. Wobei momentan, also es gibt auch sehr viele Initiativen, da gehen die Leute los, sammeln dann selbst Müll rein. Und da gibt es momentan in Japan auch eine fette Diskussion, weil in einem Müllberg wurden datenschutzrechtlich bedenkliche Unterlagen gefunden, die zwar gemeldet worden sind, aber ja, jetzt ist eine Diskussion dran, darf man eigentlich als Privatperson den Müll von der Straße einfach wegsammeln?
Eine Diskussion, die es ja bei uns auch immer wieder so gibt, ne?
Ja, wobei bei uns ist ja momentan eher so der Volkssport, man stellt es am Straßenrand mal ein Schild drauf zum Mitnehmen und dann ist man seinen Schrott los.
Ja, es ist auf jeden Fall immer noch eine Baustelle, aber es hat sich wirklich gebessert. Ne? Mhm. Vor 25 Jahren waren es 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr an Müll, jetzt sind es noch 2,5 Millionen Tonnen. Mhm. Ne? Vor 25 Jahren hast du dann irgendwie pro Bezirk fast so 18.000 Krähen gehabt. Jetzt sind es nur noch so um die 3.000 Krähen. Ja. Ne? Also die Belastung ist auf jeden Fall schon besser geworden.
Ja, das definitiv. Das ist definitiv. So, jetzt noch eine kleine Randnotiz, dann sind wir auch durch für heute. Also eigentlich nicht, aber wir haben die Stunde voll. Japan hat jetzt wieder seinen Tag der Volljährigkeit. Das ist ja so ein ganz tolles Event. Obwohl die Volljährigkeit oder das Alter der Volljährigkeit auf 18 runtergesetzt wird, ist es halt so, dass man an der Tradition festhält und sagt, nur mit, was war das, 21, nee, mit 20 gibt es halt diese große Feierlichkeit. Das ist ein ganz, ganz dickes Ding. Ist eigentlich auch eine schöne Tradition. Blöd ist bloß, wenn man in ein Dorf wohnt, wo man der Einzige ist, der 20 wird. Denn dann wird die Feier nämlich mal eben schlagartig abgesagt, aus dem einfachen Grund, weil ganz schön teuer, diese Zeremonie. Und damit ist das dann, hat sich das leider erledigt. Schade für den jungen Mann.
Ich finde das sehr sad, weil das ist, glaube ich, so das Event schlechthin, auf das man sich als junger Mensch in Japan freut, weil da kannst du wirklich mal so richtig schön auf die Kacke hauen. Also ich bin jedes Mal entzückt von den Videos und Fotos, die ich sehe, von was für unglaublich krasse Kostüme sie sich einfallen lassen. Da pimpen die ihre Bikes und Autos und was weiß ich noch. Und dann, weißt du, da freust du dich dein ganzes Leben darauf und dann sagen sie, ja, nö, sorry.
Ja,
du bist allein, sagen, deswegen machen wir es jetzt nicht.
Ja, man muss dazu sagen, dass der junge Mann allerdings zugestimmt hat. Gut, hätte das nicht gemacht, hätte wahrscheinlich vor kurzem Dorfans auf den Deckel bekommen. Also,
wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, nein, das möchte ich nicht, war jetzt keine Option für ihn.
Nein, nee, nicht wirklich. Es ist wirklich sehr schade, weil das ist ein sehr, sehr schöner Tag für die Menschen eigentlich tatsächlich. Von daher wirklich sehr, sehr schade.
Ich denke mal aber auch, da haben sich eine ganze Menge Umstände zusammengefunden, dass der da alleine übrig geblieben ist, weil ich kann mir schwer vorstellen, auch in so einem kleinen Dorf, dass er der einzige seiner Schulklasse war. Ne?
Also naja, man muss es leider ganz ehrlich sagen, also es handelt sich um das Dorf Namoku und das ist die am dünnsten besiedelte Gemeinde in Japan. Also sie gilt wirklich tatsächlich am stärksten von demografischem Wandel betroffen und 2020 lebten nur noch rund 1700 Menschen in dem Talgebiet im Südwesten Gumnas. Davon sind allerdings sehr, sehr viele halt sehr, sehr alt und ist tatsächlich so, er ist der Einzige in seinem Dorf.
Aber ich hoffe nicht der Einzige in seinem Jahrgang. Ich stelle mir vor, dass alle seine Schulkollegen schon weggezogen sind. Ne?
Ja, da ist von auszugehen.
Ja.
Ist halt eigentlich wirklich sehr schade. Wie gesagt, das ist ein super toller Tag. Und ja, schaut tatsächlich mal auf X nach. Das ist wahnsinnig toll, was da gepostet wird. Dieses Motorrad, was ich da heute Morgen gesehen habe, war der Hammer. Und das ist wirklich sehr schade, wenn es halt ausfällt, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie bei uns, als wenn man ja Abiball, Jugendweihe und Konfirmation gleichzeitig absagen würde. Es ist schwer zu vergleichen, aber ich denke, das sind ja bei uns so immer die Highlights des Erwachsenwerdens, oder?
Bitte?
Also ganz ehrlich, hast du was gegen die Abi-Feier?
Oh, viel zu steif und dann mit Anzug und da musstest du da zuhören, was der Typ da vorne in der Kanzel predigt.
Wir nicht.
Deswegen habe ich gesagt, auch vielleicht der Abschlussball, also Abitur oder halt Mittelstufe. Es gibt ja so Highlights, worauf sich denn alle freuen und sagen so, wow, heute, weiß ich nicht, becher ich mich unter den Tisch. Ist für mich persönlich kein Highlight, für manche ja schon.
Mann, muss also komisch ehrlich gewesen sein. Ich habe meinen Ball tatsächlich ausgefallen, dass ich saß gemütlich mit ein paar Leuten beim Italiener.
Ich sag dir, wir hatten keinen steifen Ball, wir hatten Gladiatorenspiele zum Abitur.
Ja, das hört sich jetzt gruselig an.
Lebt der Lehrer noch?
Nein. Ah, okay. Den haben wir geopfert.
Dann wissen wir jetzt auch warum.
In die Arena mit ihm.
Oh, wei. Eieiei, Sachen gibt's. So, damit sind wir dann tatsächlich eigentlich durch für heute, würde ich jetzt jedenfalls mal behaupten. Wir haben noch einen Hinweis haben wir noch. Ihr kennt doch bestimmt alle den Film Prinzessin Mononoke, richtig?
Mhm.
Yes. Und der kommt am 12. Februar 2026, nach mehr als 25 Jahren, nochmal in die deutschen Kinos. Und zwar eine vollständig überarbeitete Fassung in 4K für das IMAX-Format. Und erstmal übrigens auch als OMU-Version. So, und das ist jetzt keine irgendwie bezahlte Werbung oder so, das ist einfach mal ein Tipp von uns. Schaut's ihn euch an. Kann nicht schaden, ist ein toller Klassiker. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Ich hoffe, wie üblich, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre eine Bewertung wahnsinnig cool. Ansonsten lasst uns einen Kommentar da. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir ganz viele News für euch. Wenn ihr was über Anime erfahren wollt, dann geht mal auf raikokai.de. Da findet ihr jetzt nämlich auch den Anime-Buster mit Miki und Matze. Auch jede Woche eine Stunde Matze.
Ja, um die rum. Es ist immer unterschiedlich. Manchmal ist es nur eine halbe, manchmal ist es eineinhalb, weil Japan wahnsinnig ist.
Gutes Argument.
Hast du schön gesagt.
Ja, das hat Japan gerade perfekt beschrieben. Jedenfalls schaut da auch mal rüber. Den Podcast können wir euch wärmstens ans Herz legen. Und ansonsten, mir wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüssi.